Noch einmal den Lippenstift von den Zähnen.
Das sieht jetzt auch keiner in der Dunkelheit.
Ich mache mir auch noch mal Wasser. Ich habe
indirekte Beleuchtung. Also diese Lampe blendet dich nicht.
Nee, ich weiß ja nicht, ob der Ton schon an ist. Aber
das ist schon an, weil ich den immer anmache, sobald wir die Tafel beschriften. Ja, Christine hat heute hingeschrieben, Christine Werk, Studentin der sozialen Arbeit, Mutter von zwei autistischen Söhnen, selbst im Spektrum. Jetzt bin ich an die Lampe gekommen, die dich nicht blenden sollte. Sie ist immer noch so, dass das okay ist für dich. Ja? So, ich sehe, was ich hier aufgeschrieben habe.
Selbst im Ups, ja, ich sehe jetzt nicht mehr so viel, aber ich muss ja hauptsächlich hören.
Dadurch, dass ich jetzt sage, es blendet mich alles, schränke ich euch ja ein quasi so.
Naja, wir können ja auch mitentscheiden, inwieweit uns das wirklich stört, diese Einschränke oder nicht.
Ja, das stimmt.
Und ich mag jetzt auch gedämpftes Licht. Ja. Und solange ich dich noch erkenne und deine Lippen lesen kann, ne, weil ich ja auch als Schwerhöriger irgendwie automatisch Lippen lese, ist alles gut und ich erkenne dich gut.
So, dann fangen wir jetzt an. Oh, noch einmal die Schultern.
Jo, Achtung, einmal.
Oh, oh.
Entschuldigung, ich könnte das alle
nicht mit den Fingern knacken.
Ich dachte, ihr mögt das auch. Also,
ja, mein Mann macht das auch furchtbar.
Okay, ich mache es heute nicht wieder, zumindest nicht vor euch.
Das könnte, also wenn du es mittendrin machst, wird mich das rausbringen.
Empfindest du das dann so richtig körperlich mit?
Ja, also ich kann halt auch kein Blut sehen oder was und auch nicht darüber sprechen und auch Verletzungen überhaupt nicht. Mhm. Und wenn jemand so eine Geräusche macht, geht mir das durch Mark und Bein.
Okay.
Es wird einfach alles unterbunden, was du tust.
Ich bin jetzt entspannt. Ich versuche mich anders zu entspannen. Ich kann mir ja wieder hier ein Stück Holz nehmen.
Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Heute mit Christine Werk, Studentin der sozialen Arbeit, Mutter von zwei autistischen Söhnen und selbst im Spektrum.
Herzlich willkommen, wo auch immer ihr uns gerade zuhört und auch wann. Bei uns ist es gerade kurz nach 11 oder jetzt ist es fast 11:30 an einem ganz normalen Montagvormittag. Also nochmal herzlich willkommen, Christine.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist. Und Marco und ich kennen dich aus unserem Elternkreis, den wir auch für den Martinsclub moderieren. Und hallo natürlich Marco.
Ja, moin, hallo.
Wir zeichnen unser Gespräch auf an einem Montagmorgen, was ich gerade schon gesagt habe und rausschneiden werde.
Nicht, dass du dich wiederholst oder so.
Ich finde das gerade sehr sympathisch, weil so habe ich auch Zeit runterzufahren. Ich grinse auch die ganze Zeit, weil ich aufgeregt bin. Aber mach ruhig weiter, ich kann dann runterfahren.
Also für euren Hintergrund, wir hatten hier schon heute ein bisschen zu tun mit Rollladen auf, Rollladen runter, weil wir es uns erstens gemütlich machen wollten, zweitens aber Rosa, die heute Aufnahmen macht, natürlich es auch ermöglichen wollten, uns auf diesen Aufnahmen zu erkennen, damit ihr uns auch erkennt. Jetzt haben wir es wieder gemütlich und werden uns jetzt auch in dieser Stimmung in dieses Gespräch begeben. Aber ich finde, es passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Wir wollen nämlich heute mal genauer drauf schauen, was unseren Familienalltag herausfordernd macht und wie es um unsere elterliche Resilienz steht, also wie wir Eltern autistischer Kinder da heile durchkommen. Du hast gesagt, ich komme gern zu euch, da mache ich gerne mit, denn unser elterlicher Struggle ist für andere ja immer unsichtbar. Womit fing denn heute Morgen bei euch zu Hause der Stress an?
Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ging es heute Morgen wirklich schon wieder ordentlich los. Unser großer Sohn hat im Moment starke Schwierigkeiten mit der Schule. Wir haben täglich morgens Meltdowns und alles sowas. Und auch heute Morgen wieder, er ist ziemlich gut aufgestanden zwar, aber er fing dann wieder das Schreien an und dass er nicht zur Schule will, völlig übermüdet. Und ja, der Struggle ist halt dann wirklich ruhig zu bleiben. Und auch zu entscheiden, was dann das Beste für das Kind ist. Und wir haben ihn jetzt schon seit letzter Woche vom Wochenende zu Hause und haben ihn heute auch wieder zu Hause gelassen. Also mein Mann ist gerade zu Hause. Das ist halt ziemlich schwierig im Moment, weil wir merken, wir hatten letztes Jahr ungefähr zur selben Zeit eine ziemlich heftige Krise. Und ob das auch mit der Länge des Schulhalbjahres zusammenhängt, dass er jetzt einfach in so einem Erschöpfungszustand kommt, wo er jetzt nicht mehr so richtig rauskommt. Nächste Woche ist Klassenfahrt.
Es ist,
ja.
Mhm.
Deswegen, ne? muss man halt jetzt gucken. Also ich fahre mit, das ist alles schon geklärt, aber um deine ursprüngliche Frage, welcher Struggle heute Morgen schon war, ist es jeden Morgen im Moment die Entscheidung zur Schule, ja oder nein, wie geht's ihm? Und dieses Schreien halt, dieses unberechenbare Schreien.
Ja, kann er benennen, was seine Stressoren sind, also was ihn so stresst, was ihn so rausbringt?
Das versuchen wir immer wieder rauszufinden. Mhm. Ich würde es damit zusammenfassen, dass es halt diese Fremdbestimmung in der Schule ist, dieses durchgetaktete, also er sagt es selber, dieses jeden Morgen um 8, er spricht davon, dass Schule, also hat er jetzt vorgestern gesagt, dass es für ihn eher so ein Überleben ist. Also dieses Getakte, es wird Uhr klingelt, ich muss um 8 drinne sein, dann geht es eine Dreiviertelstunde oder so, dann wird vorgegeben, wann Pause anfängt, wann Pause zu Ende ist, dann geht das weiter, dann sind die Unterrichtsfächer vorgegeben und dass er einfach nicht selber entscheiden kann, ich brauche jetzt eine Pause oder ich komme jetzt nicht so schnell mit und oder generell einfach, ich kann nicht selber bestimmen, wie mein Tag abläuft. Damit hat er das größte Problem.
Das macht dann so diese Krisen und den Stress.
Und das ist gerade, also wir hatten, also nach letztem Jahr, als wir entsprechend Hilfe dann hatten oder eine Lösung gefunden hatten, so sage ich es mal, ging das auch wieder bergauf und es war wirklich gut und wir hatten endlich unseren Sohn wieder, aber im Moment geht es wieder in eine Richtung, es ist so gerade, also wir wollen nicht, dass es kippt, so, aber es ist gerade irgendwie, wir wissen nicht, ob es kurz davor ist oder ob die Klassenfahrt jetzt nochmal genau das Richtige ist.
Oder ob die vielleicht auch einer der Stressoren ist.
Also ja, also er freut sich drauf. Also ja? Ich habe ihn auch gefragt, ich so, wenn du die Wahl hast mit der Klassenfahrt, was würdest du am liebsten machen oder haben? Oder wir würden, wenn wir sagen, wir können dir alles ermöglichen, was wäre das? Und da hat er gesagt, er würde auf jeden Fall gerne auf die Klassenfahrt, also mitfahren, aber er möchte nicht übernachten. Mhm. Und das war auch das, was wir so auch schon geplant hatten. Also was wir uns auch schon überlegt hatten. Also ich buche mich halt ins Hotel ein, hole ihn dann abends ab und bringe ihn morgens hin. Und das ist auch mit der Klassenlehrerin abgesprochen und auch super verständnisvoll ist.
Schön.
Also wirklich, ist sehr herzlich, sehr verständnisvoll. Das ist wirklich toll. Auch die Schule insgesamt, ja, also da hört man ganz andere Geschichten. Mhm.
Was hast du gerade genau gemeint mit, wir hatten unseren Sohn wieder?
Ja, also letztes Jahr sind wir an einem Punkt gekommen, jetzt muss ich kurz mal überlegen, er wurde in der Schule gemobbt, obwohl er eigentlich, also er ist beliebt an sich, also ist jetzt keiner, der ausgegrenzt ist, aber es gab halt ein Kind, ich behaupte es mal so, ich muss ja aufpassen, was ich jetzt sage, was selber Schwierigkeiten meiner Meinung nach hat und unser Sohn hat sich aber trotzdem davon triggern lassen, konnte sich nicht wehren. Dann vermute ich rückblickend, dass einfach der Erschöpfungszustand war vom Schulhalbjahr durchhalten, durchpowern und so weiter. Dann sind wir kurzfristig nach Berlin. Das war halt aus ganz wichtigen Gründen. Und in Berlin haben wir extra geschaut, also wir sind am Rand, machen wir dann, das gehört zu Brandenburg, wo wir
also
dann...
Also zur Familie in
ja,
Berlin.
Mhm. Ja, genau. Und dann haben wir überlegt, einen Tag in Absprache mit den Kindern, dass wir uns eine Sehenswürdigkeit angucken. Das hatten wir uns vorgenommen, weil Innenstadt voll und so weiter. Das haben wir dann gemacht und das lief ganz gut. Die Stadt war auch leer. Dann sind wir mit der Straßenbahn gefahren. Das kennen sie ja alles gar nicht. Für mich ist das ja ganz normal. Und dann sagt, wollen wir mit der Straßenbahn fahren? Und da haben wir schon ein bisschen gemerkt, da waren sie ein bisschen aufgeregt. Und dann standen sie da auch, haben sich versteckt, haben sich die Ohren zugehalten und gesagt, wir hatten die Tickets schon gekauft. Wir haben vielleicht in dem Moment falsch entschieden. Haben gesagt, komm, das schafft ihr. Sind dann da rein. Und unser größerer Sohn, hat man gemerkt, der war total angespannt. Und wir sind am Bundestag dann ausgestiegen, sind da rumgelaufen, hatten noch ein super schönes Erlebnis mit der Polizei. Also wirklich ein schönes Erlebnis, nichts Negatives. Und wir haben gedacht, es ist alles in Ordnung, es ist alles leer, es ist ruhig. Und dann sind wir in einen Souvenirladen, weil sie sich gerne was aussuchen wollten. Und da haben wir schon langsam gemerkt, es kippte langsam. Und dann kam dann eine größere Reisegruppe, die da vorbeilief, also eigentlich relativ unspektakulär, würde man jetzt von außen sagen. Und da ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, wie viel ihm eigentlich schon zu viel ist. Weil er stand, die Gruppe ist nur vorbeigelaufen und er hat sich so die Ohren zugehalten, hat sich versteckt quasi. Und ich dachte, oh je, oh je, oh je. Und dann sind wir nach Hause irgendwann, also richtig nach Hause zurück. Und dann ging es richtig los. Also er war auch schon in einem Zustand, er hat immer es ist nicht Echolalie oder so, also es ist stereotypisch immer wieder dasselbe Wort wiederholt, immer wieder und immer wieder und immer wieder in jedem Moment. Das war wirklich so schlimm, dass man sich nicht mal mehr mit ihm unterhalten konnte. Weil ich damals auch noch nicht ganz so weit war, sage ich mal in Anführungsstrichen, ich konnte nicht mehr so und bin dann irgendwann auch ein bisschen ausgeflippt und habe ihm gesagt, jetzt hör auf damit, so, ne, weil, ne, das ein unheimlicher Stressfaktor war und habe ich gesagt, hör jetzt auf damit, mach irgendwas anderes und dann nimmt das sehr ernst, ich sag mal sehr regelkonform, also für ihn ist das, ich sag das und dann muss ich das machen. Und dann hat man richtig gemerkt, wie er das unterdrücken musste und fing an, sich zu schlagen. Also ich habe ihm quasi in Anführungsstrichen das genommen, dass er das sagen konnte, dieses Wort. Und er fing dann an, sich zu schlagen. Und das hat er wirklich wochenlang gemacht. Und auch das, was alles so gefallen ist. Wir haben mit der Frage, wir haben ihn nicht mehr wiedererkannt. Also er war, wenn man es von außen betrachten würde und keiner oder nicht Bescheid weiß, hätte man gesagt, er ist einfach unheimlich pampig, respektlos gegen uns gegenüber gewesen, ausfallend, genervt, aber auf einem Niveau, wo du dein Kind nicht mehr erkennst. Und dann kam ein Moment, da ist er völlig in Tränen ausgebrochen, saß auf der Couch und hat was fallen lassen, wo wir wirklich Sorge hatten. Und er sagt, ich bin nur auf der Welt, weil es euch gibt. Was soll ich hier so sinngemäß?
Mit 7, ja. Ja. Mann. Mhm.
Genau. Und da war ich wirklich sprachlos. Und wir saßen da und er hat fürchterlich geweint vor Verzweiflung. Wir haben ihm erklärt, wie wertvoll er ist. Warum bin ich wertvoll? Wenn ich daran denke, also das macht auch was mit mir, wenn ich das erzähle. Und wir haben uns dann nur überlegt, fahren wir jetzt in der Nacht noch, lassen wir ihn schlafen, dass er zur Ruhe kommt, fahren wir jetzt irgendwie in die Klinik, also oder irgendwo hin, irgendwas tun. Wir haben das ja schon wochenlang auch so ausgehalten, das anzugucken. Und dann hangelt man sich halt so weiter. Ne?
Also ihr seid nicht in die Klinik gefahren?
Ich weiß halt nicht, wie weit ich das wirklich erzähle, weil das ist nicht...
Okay.
Also wir haben nicht die Unterstützung bekommen, die wir hätten gebraucht. Wir hatten 2 Termine in der Klinik. Also der erste Moment war super und die haben das auch alles aufgenommen, haben gesagt, ich spreche mit der Leitung und so weiter und sie können übernächsten Tag kommen und. Aber die nächsten Schritte waren dann... Das erste Gespräch war noch gut und das zweite war dann nicht mehr hilfreich. Und da sind wir am selben Abend notfallmäßig auch noch zu dem behandelnden Kinderpsychiater, auch als Notfall. Die haben auch gleich am Telefon gesagt, sie kommen her, sie sind Notfall, alles gut, kommen sie. Und da war dann auch, also da war der Punkt, wo dann auch die echte Hilfe kam. Also das ist auch so ein Learning für uns, wo wir hin können im Notfall und wo nicht. Wir sind jetzt dieses Jahr noch nicht an diesem, also hoffentlich auch nie an diesem Punkt, aber das letztes Jahr, das war, und ich habe im Nachhinein jetzt, also ich spreche natürlich auch mit anderen Menschen, es ist keine einzelne Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Also das ist schon eine Erfahrung, die regelmäßig Eltern mit ihren Kindern machen.
Wir sind jetzt schon so tief in unser heutiges Thema eingestiegen, dass ich noch mal ein paar Schritte zurückgehe, damit ihr, die ihr Christine nicht kennt, damit ihr noch mal wisst, wer hier eigentlich heute sitzt. Unser heutiger Gast ist also Christine, 41 immer noch, ja, okay, verheiratet, Mutter von 2 autistischen Söhnen, 6 und 8, selbst Autistin. Du studierst soziale Arbeit und hast eine Webseite neuroherz.de, wo du auch so Elterntreffen online veranstaltest. Warum war dir dieser Austausch mit Eltern so früh so wichtig?
Weil es genau das ist, was uns gefehlt hat. Also weil das genau das ist, man steht sehr viel alleine da. Man hat in Anführungsstrichen das Glück, man hat eine Diagnose, ich nenne das jetzt mal Glück, und weiß zumindest schon mal eine grobe Richtung, wie man vielleicht sein Kind unterstützen könnte oder einfach sich auch ein bisschen Wissen schon mal irgendwie anzulesen oder so. Oder man hat halt keine Diagnose und ist völlig am Schwimmen. Also, und ich finde halt wichtig, also und noch eine dritte Komponente, du kannst auch eine Diagnose haben und sie wird nicht ernst genommen. Das ist ja der dritte Part. Und ich selber habe das erlebt, wir selber haben es erlebt, in die totale Verzweiflung zu rutschen, weil man nicht ernst genommen wird, weil man sein Kind vor sich stehen hat, weil man selber überfordert ist. Ich habe nach Angeboten damals geguckt, es gibt kaum etwas. Also ihr als Elternkreis war das einzige Angebot, wo man halt, wenn man so einen belasteten Familienalltag hat, wo man zum Beispiel auch online teilnehmen konnte oder immer noch kann, um halt das möglichst, wie sagt man, niedrigschwellig zu halten. Also um die Barrieren nicht so hoch zu machen, dass man auch wirklich teilnehmen kann. Und weil gerade dieses Schwimmen, diese Verunsicherung, dieses, ja, ich habe vielleicht was gelesen und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht das ist, was bei meinem Kind gerade das Problem ist. Ich versuche ja irgendwie damit umzugehen, aber ich schaff's nicht. Bin ich doof? Erziehe ich nicht richtig? Also so fing das bei uns an, dass wir an unserer Erziehung gezweifelt haben. Dann hat man Themen, die traut man sich vielleicht nicht anzusprechen. Man wartet sehr lange und ich finde halt so ein Elternaustausch, auch egal in welches Thema, könnte man fast sagen, hilft halt einfach enorm für die eigene Entlastung. Also einfach nur das Zuhören, das Wissen, das, was dann andere Eltern beschreiben, das kenne ich auch. Ich bin nicht komisch, ich mache nichts falsch. Mhm. Und ich finde halt die Angebote, es gibt viel zu wenig. Und deswegen war mir das so wichtig, weil das ist, was uns für den Anfang auch gefehlt hat. Und ich, wenn wir darüber so sprechen, ich mache das ja auch bewusst, ohne dass man irgendwie eine Diagnose haben muss oder sowas, sondern viele müssen ja auch jahrelang warten, bis sie einen Diagnostikplatz haben. Dann haben sie vielleicht einen Termin und wird ihnen auch gesagt, nee, ist es nicht. So, und keiner weiß, stimmt's, stimmt's nicht. Das spielt ja so viel rein. Und ich finde halt, ich empfinde das als Chaos. Und man verliert sich halt da drin. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich austauscht. Vernetzung und Austausch ist super wichtig.
Und der Druck ist ja für Familien, für alle Familien in den letzten Jahren massiv gestiegen. Ich habe mal geguckt, was es so für allgemeine Zahlen gibt. Und laut einer Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse aus dem Jahr 2024 fühlen sich 70% der Eltern in Deutschland erschöpft und ausgebrannt. Fast 40% waren schon mal depressiv. Und eine Studie der Medizinischen Hochschule in Hannover hat mal hochgerechnet, dass 880.000 Eltern in Deutschland als Burnout gefährdet gelten. Und das ist inzwischen eine eigene Diagnose, Eltern-Burnout, Parent-Burnout.
Ja, das ist, also ich hatte, jetzt sind es ja schon 2 Jahre her, ich hatte ja auch einen Hörsturz. Das ist ja auch schon die Vorstufe von Burnout. Also zumindest sagt der Körper auch, geht nicht mehr so. Mhm. Da war ich noch arbeiten. Also es ist halt, es gibt, man hat ja auch im nahen Umfeld auch Schwierigkeiten, dass das akzeptiert, verstanden wird beziehungsweise auch nicht bewertet. Verständnis ist immer noch, muss man nicht haben, denke ich immer. Aber das Bewerten oder das einfach nicht anzunehmen, anzuerkennen, dass man einfach wirklich große Herausforderungen hat, finde ich, wenn dann jemand krank wird, also zum Beispiel jetzt ich, die Doppelbelastung, Arbeit und zu Hause zu managen, im Hörsturz zu landen, zeigt eigentlich schon, wie viel dahinter steht, was alles herausfordernd und belastend ist.
Ich hatte auch schon einen Hörsturz, ist auch gar nicht so lange her und habe das gar nicht so als so deutliches Zeichen empfunden. Das gibt mir gerade zu denken.
Also ich hatte schon meinen zweiten. Ich hatte vor 10 Jahren schon mal einen, aber mir hat der Arzt gesagt, die meisten, sie müssen ihr Leben ändern. Hm. Eigentlich ist es ein Warnschuss dafür, zu überdenken, wie das Leben, dein eigenes Leben eigentlich gerade läuft und was man vielleicht ändern könnte. Also gucken, was eigentlich einen wirklich stresst.
Eine harte Frage, aber ich stelle sie trotzdem. In welchem Moment hast du als Mutter zum ersten Mal gedacht, hoppla, in welchem Leben bin ich hier gelandet? Ich kann nicht mehr.
Bevor die Diagnosen kamen. Also die schlimmste Zeit hatten wir, also vor der Diagnose, die jetzt steht, die ja auch nochmal verifiziert werden musste, wussten wir ja nicht, mit was wir, ich sag jetzt mal, was wir zu tun hatten. Und das habe ich in dem Porträt ja auch gesagt, dass ich mich dafür auch geschämt habe. Also wie ich vor allen Dingen mit meinem großen Sohn umgegangen bin. Also nicht, weil ich ihn nicht liebte oder mochte, sondern weil ich einfach so verzweifelt und hilflos war und dieses Verhalten nicht verstanden habe. Und da kommen ja dann eigene Trigger noch dazu. Ne? Also das Wort Trigger ist immer natürlich, ne? Aber du bist ja so auf dich allein gestellt. Du weißt, wir sind ja schon losgelaufen. Wir sind schon erst Thema Hochbegabung. Und ja, sie haben schlaues Kerlchen und so weiter. Aber alles andere, schauen Sie mal. Also wir sind ja noch eine Familie. Ich empfinde das so, wir haben noch so viel Kraft, dass wir uns auf den Weg begeben und machen und tun und auch sagen, hey, wir brauchen Hilfe, also über den Punkt, der völlig weg sind, dass man Scham hat, um Hilfe zu fragen. Und trotzdem wird ja nicht so, oder damals wurden wir nicht so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ernst genommen, aber es hat halt dann doch noch gedauert, bis wir wussten, was wirklich los ist und nur durch auch glückliche Umstände.
Du hast in einem Zeitungsporträt in M-Magazin auch viel von eurem Alltagsleben geteilt. Also da war das Magazin bei euch, hat auch ein paar Fotos gemacht. Und du bildest mit deinem Mann, der nicht im Spektrum ist, also auch ein gutes Team. Also das ist mir aufgefallen. Ihr seid diejenigen, die, wenn sie zum Elternkreis kommen, meistens zu zweit dabei sind. Also wir hatten das ja vorhin kurz angesprochen, dieses Nicht-Glauben oder nicht ernst genommen werden. Das gibt es ja leider manchmal auch innerhalb von Partnerschaften. Deswegen ist das schon gut, da an einem Strang zu ziehen. Wobei, ich habe jetzt gerade ein kleines Fass aufgemacht. Es gibt ein Gerücht, das seitdem über Autismus gesprochen wird, durchs Internet geistert, dass die Ehen oder die Partnerschaften von Eltern autistischer Kinder besonders häufig geschieden würden oder zerbrechen. Das ist wirklich ein Gerücht. Da gab es mal Studien dazu groß angelegt. Die Scheidungsrate oder Trennungsrate ist bei Eltern autistischer Kinder genauso hoch wie bei allen anderen. Also nicht höher. Sagen,
das ist nämlich widerlegt. Ne?
Ja,
das
genau.
Stimmt in dem Fall nicht.
Das verlinken wir euch gerne nochmal.
Also
in den
wo
Show
ich gerade ein bisschen hängen bleibe, ist ja nochmal diese Frage der Scham. Ne? Also das ist ja etwas, was uns dann so häufig im Weg steht, ne? Diese Scham und diese Schuldgefühle, die wir haben, weil wir vermeintlich falsch umgegangen sind mit den Kindern oder vielleicht wirklich in Unwissenheit dann Entscheidungen treffen, die den Kindern nicht gut tun. Ne? Und ich versuche ja immer ein bisschen wegzukommen von solchen falsch, richtig und schuld, unschuldig Zuschreibungen zu sprechen. Und gleichzeitig bleibt es trotzdem irgendwo hängen, ne? Dass wir sagen, ja, das hätte ich so mal nicht machen sollen. Oder hätte ich anders gemacht, wenn ich andere Informationen gehabt hätte.
Also ich habe geweint. Also als ich weiß noch genau die Situation. Wir hatten Paarzeit, wir hatten Babysitter zu Hause. Das war so eine Woche nach der Diagnose oder sowas. Und ich konnte mich überhaupt nicht mehr aufs Essen konzentrieren, weil wir hatten mal Ruhe. Und ich habe wirklich angefangen zu heulen, weil mir das einfach auch so leid tat, weil mir dann die ganze Tragweite erstmal bewusst geworden ist. Natürlich habe ich mich im ersten Moment schuldig gefühlt. Ich fühle mich auch heute teilweise noch schuldig, weil du, es ist einfach menschlich, dass du nicht 24/7, du kannst zwar alle tolle Ratschläge lesen und du musst so sein und du musst dies und das. Wer den Alltag aber nicht erlebt, das kann man nicht durchhalten 24/7. Das heißt, es wird auch mal laut und man wird auch mal ungerecht und man wird auch vielleicht mal ausfallend. Und das finde ich zum Beispiel ist halt auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man das betont, dass das auch okay ist, dass man, weil wenn man das nicht rauslässt, dann landet man im Burnout oder also in einer Situation, wo gar keiner dann mehr irgendwann mehr kann. Und was autistische Eltern leisten, ist enorm. Und ich finde alleine das ist schon eine riesen Anerkennung eigentlich schon mal, die man Eltern entgegenbringen müsste.
Du meinst jetzt Eltern autistischer Kinder oder
ja.
auch und dann kommt ja bei dir noch hinzu, ne? Du bist zudem ja selbst Autistin, was du da durch die Diagnosen bei deinen Kindern realisiert hast, ja.
Genau, also ich übe meine Kinder, ne, genau, dann, also ich bin meinem größeren Sohn sehr ähnlich, dadurch, also bevor ich überhaupt wusste, dass Autismus irgendwie ein Thema werden würde, ich habe irgendwann nur gesagt, ich verstehe ihn, ich kann damit aber nicht umgehen, weil ich selber damit Probleme habe und natürlich, so wie du es sagst, wird sicherlich unbewusst an einigen Stellen auch noch mit ein, weiß nicht, ob man Hindernis sagt, aber es ist, macht es vielleicht die Sache nicht unbedingt immer leichter, an manchen Ecken wieder schon, weil man ein besseres Verständnis hat und dadurch für das Kind auch sprechen kann. Aber manchmal hat man selber dann auch nicht so, also meine Kinder zum Beispiel, der Große, stimmt unheimlich viel. Unheimlich viel. Also das heißt Geräusche, Klackern, Sprechen, Singen und das den ganzen Tag, so sage ich immer. Und ich bin sehr geräuschempfindlich. dann sag, heißt es immer so schön, naja, setz Kopfhörer auf. Ja, das mache ich ja auch. Aber trotzdem kannst du, und visuell stört mich das halt auch. Also das sind, beide Kinder sind auch motorisch unruhig. Der Kleine hat jetzt seit kurzem auch noch eine ADHS-Diagnose dazu. Das ist auch sehr passig. Das heißt, der Große stimmt viel, der Kleine, ich sag jetzt mal, ich kann nicht still sitzen, um mal mit den Klischees zu arbeiten, um ein Bild da reinzukriegen. Und für mich ist es schon eine Herausforderung, zum Beispiel am Wochenende, wenn beide oder alle vier da sind, also auch mein Mann, und dann wird rumgewuselt, dann wird laut und dann permanent. Und das ist für mich schon eine riesengroße Herausforderung. Und man möchte auch nicht immer das Haus verlassen, nur um mal Ruhe zu kriegen.
Du hast gesagt, wenn dir das passiert und es raus muss, ne? Also dein eigener Stress, wie räumst du dann hinterher auf? Also wie erklärst du das deinen Kindern?
Also meistens gerate ich ja mit meinem Größeren aneinander. Manchmal denke ich so, wahrscheinlich, weil wir uns vielleicht zu ähnlich sind. Früher war es so, ich bin wirklich laut geworden, also aus purer Verzweiflung richtig laut. Ich entschuldige mich danach bei meinem Kind. Also wenn irgendwie, ich will nicht sagen, die Wogen geglättet, weil beide Seiten können nichts dafür. Aber wenn irgendwann wieder ein bisschen Ruhe drin ist und wenn es abends im Bett ist oder irgendeine Situation, dann setze ich mich zu meinen Kindern und sage, es war blöd von mir, es war nicht gut. So, und erkläre aber auch, warum das passiert ist. Ich sage ihnen, es ist nicht in Ordnung, ich hätte dich nicht anschreien dürfen. Aber ich war selber so hilflos, so verzweifelt in dem Moment und sage auch wirklich, es tut mir leid. So, und meine Kinder, auch der Kleine macht das auch immer mehr, entschuldigen sich auch. Ne? Ich sagte, Mama, es tut mir leid. Also ich finde es schön, dass sie es können, dass sie es machen. Ich finde es schön, dass wir auch, also ich finde es auch wichtig, egal ob man jetzt neurodivergente Kinder hat oder nicht, ich finde es immer wichtig, auf Augenhöhe mit den Kindern zu kommunizieren und auch die Stärke zu besitzen. Oder ich finde die Selbstverständlichkeit, sich auch auf Augenhöhe bei den Kindern zu entschuldigen. Weil das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist menschlich, auch für Eltern mit nicht neurodivergenten Kindern, weil jeder es irgendwie belastet, aber dass man die Fähigkeit besitzt zu sagen, es tut mir leid, Kind, es war nicht in Ordnung. Und auch du darfst mir sagen, Mama, war nicht gut, lass mich in Ruhe. Und meine Kinder schreien mich halt auch an und dann merke ich so, okay, ja, sie haben recht.
Trainierst du das auch manchmal regelrecht so ein bisschen als Therapeut oder in anderen Seminaren? Nein. Nein, dieses sich entschuldigen, also wie man nach einem Meltdown zum Beispiel wieder miteinander ins Gespräch kommt.
Ich würde ein paar Dinge nochmal so ein bisschen nebeneinander stellen wollen. Also ich sag mal, Menschen im Meltdown verfügen ja nicht über eine Art von Impulskontrolle. Da wüsste ich nicht, wofür ich mich in dem Moment entschuldigen soll. Ich bin einfach drüber und kann nicht anders. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel aus so einer Verzweiflung dann laut werde, ne, dann ist das ja etwas, ich bin nicht direkt im Meltdown, aber ich verliere dann ja auch ein Stück weit meine Impulskontrolle oder ne, über meine Stimme, über mein Tun, was auch immer. Und das kann ich schon hinterher besprechen und sagen, ja, mir ging so und so und ich möchte das gerne anders lösen und sich gleichzeitig dafür aber nicht ständig zu maßregeln oder zu verurteilen. Ne? Weil es muss natürlich irgendwo raus und bestenfalls kommt es vielleicht dann nicht unbedingt beim Kind raus, aber es wird nicht immer klappen. Ne? Und im Fall des Meltdowns würde ich dann eher das Kind darin bestärken wollen, zu sagen, ich habe gesehen, dass das offenbar eine Situation war, die zu viel für dich war. Du konntest nicht anders. Also gibt es auch nichts, wofür du dich zu entschuldigen hast. Ja, bestimmte Äußerungen, die dabei fallen, die sind erschreckend und die sind auch verletzend oder selbst wenn es handgreiflich wird, dann ist es ja auch in körperlicher Weise verletzend. Aber dann habe ich ja sozusagen als Elternteil eher nochmal die Aufgabe, und das ist natürlich auch sehr hoch gesetzt als Anspruch, koregulierend einzuwirken oder die Situation zu verändern, dass die Reize wegfallen. Und das klingt immer theoretisch so einfach und das ist aber dann in der Praxis mal mehr, mal weniger gut machbar. Und dann kommen eben noch diese ganzen außenstehenden Blicke und Wertschätzung oder Unwertschätzung, wie sagt man?
Bewertung,
Verurteilung noch dazu, die einem auch immer im Kopf rumschwirren.
Ich habe mich als junge Mutter manchmal bei so einem Meltdown mit auf den Boden gelegt. Also ganz ruhig, aber ich lag dann einfach mit auf dem Boden. Also habe mich in dieselbe Lage versetzt, habe mich dann aber bemüht, eben nichts mehr zu sagen, sondern einfach nur da zu sein. Mhm. Das habe ich als ganz entlastend empfunden für sowohl unser Kind als auch mich.
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob ich das auch im therapeutischen Kontext übe, eher in dem Sinn, dass ich versuche, die Situation nochmal nachzubesprechen oder nachzustellen durch visuelle Mittel, wie zum Beispiel durch Bildgeschichten, ne, oder durch Geschichten, die man aufschreibt, um jedem Beteiligten nochmal visuell klarzumachen, so das und das ist passiert und das hat es ausgelöst. Und ich versuche dann immer wirklich eher von Wirkungen, von Verhaltensweisen zu sprechen und nicht darüber, und weil du das getan hast, ist das passiert. Also du bist schuld, dass, ne, wirklich immer mit der Maßgabe, und das ist mein Anspruch, den ich versuche auch immer einzulösen. Ich spreche nicht von Schuld, ich spreche immer von Wirkungen, von Interaktionen. Und die passieren. Und da kann ich mehr oder weniger Einfluss drauf nehmen. Und dann bin ich noch weit weg entfernt von mich schuldig zu machen. Ne? Also ich spreche da nicht davon, wenn das denn die Wirkung hätte, in mir erwacht jetzt plötzlich so ein großer Rachegeist und ich muss jetzt aber sowas von zurückhauen oder zurückschlagen und habe jetzt so richtig heftige Vergeltungsbedürfnisse dabei. Dann würde ich denken, ja, da ist nochmal eine ganz andere psychische Verfassung zu betrachten. Aber eben nicht also wenn ich nicht laut werde, um meine Dominanz zu beweisen oder meine Macht auszuspielen, dann kann ich mich eigentlich nicht schuldig machen.
Also ich finde das total gut, was du sagst. Und das ist auch, wenn ich mir so vorstelle, ich würde mir das von dir erklären lassen, das würde mir unheimlich gut helfen. Meistens ist es ja aber so, oder das ist wieder nur ein ganz persönlicher Blick. Man steht als Eltern aber erstmal an so einem Punkt, man weiß gar nicht, was brauche ich für Hilfe, wo muss ich hin, wer hilft mir, oder selbst wenn man sich drum kümmert. Also das ist keine Wertung, was ich jetzt sage, sondern also, das klingt super, was du sagst, dass die Hilfe aber im echten Leben, die ist so dringend eigentlich notwendig, dass man davon auch weiß, dass man diese Hilfe auch bekommt. Aus meiner ganz, ganz persönlichen Erfahrung ist es so, zumindest am Anfang erstmal, die allergrößte Herausforderung für mich war das, was eigentlich unbewusst abläuft. Die Bewertung. Ich habe auch meine Kinder bewertet. Und das ist ja das, wo dann später bei mir das Schamgefühl ja dann auch entstanden ist. Aber da muss man sich auch nicht für schuldig fühlen im Nachhinein oder sich auch nicht für entschuldigen. Aber das ist ja das, was man hat Eltern, jetzt mal so pauschal gesagt, die kommen aus einer Generation, die mussten funktionieren, da gab es sowas nicht, heißt es ja immer, da hatte man zu parieren, fertig, bums. Also.
Ja, und man griff mit harter Hand durch.
Ja, genau. Ne? So, und man glaubt, also man merkt ja selber gar nicht, wie viel man davon eigentlich in sich selber trägt. Und das ist das, was ich an mir festgestellt habe, warum ich vor den Diagnosen, also wenn wir jetzt mal vor und nach Diagnosen sprechen, auch so hilflos war und auch, weil ich völlig in der Bewertung war und einfach so, warum kann dieses Kind das nicht? Warum macht es das nicht? Also ich habe mich da auch irgendwie dran abgearbeitet mit meinen Gefühlen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das vielen Eltern so geht. Es sind wenige Eltern, die schon an so einem Punkt sind. Also mir fällt eine Mutter ein, die ist so super aufgestellt, die hat keine Diagnose für ihr Kind oder sowas, aber die weiß schon, was los ist. Und handelt danach auch. Und ich finde, die ist, so weit wäre ich gerne gewesen, die war schon so weit, bevor sie Kinder hatte. So. Und aber dieses Mindset haben die wenigen so. Und das ist aber auch normal, dass sie es nicht haben. Und dadurch bei mir ist so ein Druck auch entstanden innerlich. So, ne? Wenn du immer wieder erlebst, dein Kind kann einfachste Dinge nicht. Es muss sich irgendwie an Routinen hält sich so dermaßen fest, dass du nicht dazwischen kannst. Du verstehst aber die Logik dahinter nicht und weißt auch noch überhaupt nicht, dass Autismus irgendwie ein Thema ist oder hast irgendwas davon gehört. Dann habe ich auch den Druck, dass mein Kind funktioniert, dass es in die Schule pünktlich kommt. Dies, das nach außen kann man es auch nicht erklären. Und ich finde, das ist ein Struggle, den haben, das, also ich empfinde das so, den haben halt viele Eltern. Und solche Angebote oder das, was du erzählt hast, das ist das, was viel mehr raus muss. So, und viel mehr, dass man diese Unterstützung mental auch als Eltern bekommt.
Ja, also das ist ja auch Teil der, der Übung oder der Bewusstmachung in den Deeskalationsseminaren, die ich gebe, dass wir uns unsere eigenen inneren Konflikte bewusst werden. Also ich nenne es immer Imperativkonflikte, weil da so viel im Befehlston gefordert wird, von wegen, ne, unsere oder Eltern, Großelterngeneration, die sagte, du musst das nur mal richtig erziehen, du musst mit harter Hand und so weiter. Und dann wieder andere, die vielleicht diese Härte so gar nicht nachvollziehen können, wieder sagen, nee, also ich glaube, du bist ein bisschen drüber. Und ne, es gibt ja alles, diese ganzen inneren Stimmen. Und das für sich erstmal zu realisieren, um dann zu gucken, was meine ich denn jetzt dazu? Also, beziehungsweise, wer ist denn dann von den vielen Stimmen, gerade ich, wer ist da gerade maßgeblich, die da in mir spricht, ne? So. Und dann zu sagen, so rein intuitiv würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, ich gehe mal einen Schritt zurück. Auch wenn alle anderen Stimmen sagen, nein, du musst durchgreifen, du musst dich durchsetzen, oder irgendwas. Aber das ist ja immer dann dieser Knackpunkt, sich mal die Zeit zu nehmen, kurz mal innezuhalten, nichts zu sagen, kurz zu gucken.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Und was ich halt auch finde, wenn ich mich mit anderen unterhalte, sich davon auch zu befreien von diesen Erwartungen, den ganz eigenen individuellen Weg für die eigene Familie zu finden, das ist ja schon ein Riesenprozess. Also wenn man das verstanden hat, was, also es soll nicht belehrend sein, aber das, was du gesagt hast, wenn man das verstanden hat, dann kommt man eigentlich auch an so einen Punkt, dass man wirklich mal guckt, ist das, also ich bringe mal das Beispiel, man ist es gewohnt, abends wird um 18 Uhr gegessen, alle haben am Tisch zu sitzen, es wird vernünftig gesessen und so weiter. Bei uns ist es mittlerweile so, der Große sitzt mit Kopfhörern, der Kleine steht ständig auf. Das ist nicht gewöhnlich, sage ich jetzt mal. Das ist für viele nicht normal. Das ist für viele so, man kann dein Kind nicht mal stille sitzen. Aber dahinter zu kommen, sich das zu schaffen, sich von den Bewertungen frei zu machen, das ist halt eine riesengroße Aufgabe. Aber um dahin zu kommen, muss man erstmal das große Ganze verstehen und auch entlastet werden.
Und den Bedürfnissen aller gerecht werden. Ja. Also der, der Bewegung braucht, der bekommt sie auch. Und wenn du dann ihn nötigst, du setzt dich jetzt hin, dann wird er vermutlich eine unangenehme Zeit haben. Ne?
Also das haben wir auch gemacht. Also wir sind ja selber da drinne gewesen.
Ja, ja,
also,
klar.
Und uns passiert das auch jetzt immer noch wieder. Mhm. Dann ist es halt manchmal, weil es halt einfach nervt. Aber es ist halt aber schon das größere Thema, dass man jetzt nur, weil, na, jetzt, mein Mann wird jetzt lachen, wenn er das hört, aber es ist jetzt nicht nur, weil die Oma kommt, irgendwie jetzt müssen wir aber alle da sitzen und jetzt Oma spricht und ja. Wir machen, nee, das ist genauso, die Kinder sollen weiter nach ihren Bedürfnissen.
Wir dürfen dann die Oma einladen, sich mal auf dieses bunte Familienleben einzulassen. Ne?
Ja.
Ich wollte noch mal ganz kurz, wenn das passt, zurückkommen auf diese inneren Stimmen, wo du sagst, ich setze mich gegen diese Stimmen durch und ziehe mein Ding durch. Da würde ich noch so einen kleinen Einwand einfügen oder eine Ergänzung. Ich denke, diese anderen Stimmen, die da sind, die kommen oft auch von außen, haben aber vielleicht auch in dir bestimmte Funktionen. Also, dass du zwar einerseits sagst, ich empfinde es gerade so und so für mich stimmig, und die anderen Stimmen, die dann sagen, ja, aber es muss ja so, oder die haben ja auch alle irgendwo eine Funktion. Und die werden wahrscheinlich nicht leiser, wenn wir sie immer nur verdrängen. Insofern dürfen wir sie auch angucken und sagen, okay, was möchtest du denn eigentlich von mir? Dass man sie nur wahrnimmt und sagt, ja. Mir ist auch mal bewusst, dass das alles sehr theoretisches Gerede ist, ne? Und man denkt dann so in der Situation, ich unterhalte mich jetzt nicht mit 1000 Stimmen in mir, hallo. Ich habe hier gerade eine Situation zu managen. Ja, ja. Aber ich glaube, es macht Sinn im Nachhinein dann, wenn man das reflektiert, sich bewusst zu machen, aha, da waren die und die und die Stimmen und die Stimme wollte wahrscheinlich das bewirken und die hilft mir manchmal auch dabei und die hilft mir dabei. Also irgendwelche Funktionen werden sie haben.
Also ich hole mir jetzt auch keinen Zettel und Stift raus und schreibe erstmal, welche Stimme das nicht. Aber, nein, aber ich finde, du hast was gesagt und das ist nämlich auch mein Gedanke, den ich immer habe, dieses zu schaffen, einen Schritt zurückzugehen in der Situation. Ja. Also da übe ich mich ja auch noch weiter drin. Ne? Das wird auch nie aufhören, weil die Situationen ja immer wieder neu sind. Stimmt. Aber genau das zu können, und das konnte ich zum Beispiel gar nicht. Und merke aber jetzt, wir hatten jetzt vor einer Woche oder sowas der Große war auch wieder zu Hause und hat einen wirklich Meltdown schlechthin, also wirklich so mit allem, mit auch Werfen. Teilweise geht das jetzt los, dass es fast ein bisschen körperlich wird. Und sonst früher habe ich gegengeschrien oder mit Kraft versucht, irgendwie ihn da runter zu drücken, muss man ja eigentlich sagen, weil so hat man's, kenne ich's, ne? Und
aus deiner eigenen Kindheit meinst du? Okay.
Ja. Und ich mache es mittlerweile, ich schaffe es nicht immer und ich finde, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ich schaffe es nicht immer, aber mittlerweile ist es so, probiere ich es anders. Ich bin ruhig geblieben. Ich sage in Anführungsstrichen, ich lasse ihn schreien. Ich gucke nur, dass er sich nicht irgendwie verletzt oder irgendwas, was man ja auch allgemein immer so mitkriegt, aber und gucke mal, was dann passiert. So, und er ist ja auch so, und so geht es mir halt auch, wenn ich in so einer Situation bin, ich möchte nicht angefasst werden. Ich möchte nicht angesprochen und nicht angefasst werden. Und früher haben wir, oder machen auch heute teilweise, wir reden viel zu viel in einem Meltdown mit dem Kind. Und ich glaube auch, dass wir, das ist menschlich so, aber auch da zu sagen, so ein Schritt zurück, Kuschel halten.
Ja, so, absolut. Ja.
Und das ist schon sehr schwer und ich probiere es immer, also ich kriege es immer besser hin und letztens war es halt auch so, er war so in so völligen Meltdown, total am Weinen, am Schreien und ich kam nicht zu ihm ran, ich habe ihn gelassen, bin einfach nur neben ihm gewesen, auf der Couch, irgendwann wurde er ruhiger, hat immer noch laut geweint, dann habe ich aber irgendwann meine Hand auf seinen Fuß gelegt und er wurde immer ruhiger und hat sich dann auch irgendwann zu mir sich rangekuschelt und habe ihn umarmt so und dann ging das auch und er hat sich auch beruhigt. Das hört sich vielleicht für Außenstehende an, naja, das ist vielleicht gar nicht so schwer oder weiß ich nicht, aber das ist schon ein Riesending. Also, ja. Und wenn man das täglich erlebt in schlimmen Phasen oder sehr häufig, dann ist es wieder das, worauf ich zurück will, was ich am Anfang gesagt habe, dass es einfach unheimlich menschlich ist, dass man nicht 24/7 sagen kann, also man kann nicht perfekt sein so und es passieren auch Dinge, die einem leid tun. Also ich meine damit nicht schlagen, dass man Dinge den Kindern an den Kopf wirft, die einem leid tun, dass man eigentlich es besser weiß, es ist nicht in Ordnung und sowas, aber auch im besten Fall macht man es nicht vor den Kindern, aber ich glaube, das schafft niemand. Wenn man das, wir sind keine Therapeuten als Eltern, ne?
Ja.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Satz, den habe ich mir auch früh hinter die Ohren geschrieben, ne? Wir sind keine Therapeuten als Eltern, wir sind Eltern.
Ja.
Wir sind Bezugspersonen. Ja, wir müssen keine pädagogisch korrekten Abläufe einhalten.
Ja, und was ich halt auch immer denke ist, es passt nicht ganz zum Thema Therapie, aber in diesem ganzen Durcheinander, so nenne ich es mal, in diesen Diagnostik, ja, nein, Warteplätze, Warteliste und so weiter, egal ob das Kind eine Diagnose hat, wenn wir nicht zu den Kindern stehen und in Verbindung bleiben, wer macht es dann? Also und wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Diagnose für mein Kind, dass es ein autistisches Kind ist und aber selber noch Schwierigkeiten damit habe, denke ich mir so, wäre so mein rückblickend würde ich sagen, das Wichtigste ist aber, in Verbindung mit den Kindern zu bleiben. Und das sagt sich auch wieder so leicht, das ist nicht leicht. Aber weil wenn ich nicht mich für mein Kind einsetze, auch wenn es da gerade, meine Kinder schreien in der Öffentlichkeit nicht, muss ich dazu sagen, meine Kinder sind hochmaskierend. Mhm. Ich habe das zu Hause, aber wir haben auch Nachbarn, die das hören, so, ne?
Deswegen habt ihr es zu Hause.
Wahrscheinlich,
weil sie so viel maskieren.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Das ist.
Ja.
Aber was ich halt nur sagen würde, das Wichtigste auch, so finde ich, dass man sich halt nicht für sein, ich sage jetzt mal, schämt für sein Kind, dass es auffällig ist, dass es schreit oder das versucht zu unterdrücken oder sowas. Also das ist, wie gesagt, ein Riesenprozess. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber das Wichtigste ist, mit den Kindern in Verbindung zu bleiben und auch da sich aber einzugestehen, wenn man es mal nicht schafft.
Wie hast du denn da das jüngere Kind, also den jüngeren Bruder im Blick, wenn es so eskaliert mit dem Größeren?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine unheimlich schwierige Frage, darauf zu antworten, weil wir uns früher schon immer wieder, wir haben immer gesagt, der Kleine kommt zu kurz. Also der Kleine war aber auch, wenn man jetzt mal von auffällig und unauffällig spricht, der war nicht so auffällig wie der Große. Der Große war von Anfang an auffällig. Von Anfang an. Das war uns aber nicht klar, also dass das alles schon so ist. Und der Kleine, der wurde jetzt in den letzten Jahren immer auffälliger. Das ist halt, eigentlich brauchen sie beide eine 1:1-Begleitung. Eigentlich ist es so. Eigentlich brauchen auch zu Hause mal mehr, mal weniger, aber irgendwie immer mal so ein Input von uns. Sie brauchen uns als Sicherheit, als Bestätigung, als Begleitung, gerade wenn wieder Phasen mit extremen Ängsten. das ist halt ein wirklicher Drahtseilakt, das hinzukriegen. Eine ganze lange Zeit lang hat der Große viel Aufmerksamkeit oder viel Begleitung in Anspruch genommen, sagen wir es mal so. Da waren wir immer froh, dass der Kleine das so relativ gut mitmacht. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass er auf der Strecke bleibt und haben halt versucht, ihm später jedes Kind mal so alleine Zeit zu machen. Aber wenn du eigentlich Kinder hast, die du auch einzeln eigentlich begleiten musst, du hast keine Zeit mehr für dich alleine und auch nicht als Paar. So. Und wir hatten damals noch eine Babysitterin, das hat auch wirklich sehr geholfen. Aber es ist schon so, diese ganzen Ratschläge immer, ja, denkt an euch, Selbstfürsorge, die sind alle super richtig und super wichtig, aber sie in der Realität immer umzusetzen, das ist nicht einfach mit zwei Kindern. Bei uns ist es halt auch noch so, die sind auch sehr verschieden auch noch. Also der Große hat eine Autismusdiagnose alleinstehend, sage ich jetzt mal, und der Kleine halt Autismus und ADHS, und diesen Unterschied merkt man auch. Und da irgendwie Herr der Situation zu werden, ist eine Herausforderung, teilweise täglich.
Wo genau merkt man denn bei dem Kleinen den Unterschied? Also die was die Kombi da ausmacht?
Ich habe mit der Frage gerechnet. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Ich kann sie aber ehrlich gesagt gar nicht so leicht beantworten, weil der Kleine, also im sicheren Umfeld, hat er augenscheinlich weniger Probleme, da wo er sicher ist. Aber sobald es aus dieser Komfortzone rausgeht, sei es, er wird jetzt dieses Jahr eingeschult, von der Krippe in den Kindergarten wechseln, andere Kinder besuchen, da fängt das an, dass er sehr zurückgezogen ist, dass er sich die Ohren zuhält, dass er Angst hat. Ich meine, das ist so ein ganz banales Beispiel. Ja, reiht auch schön Autos immer auf, jetzt wenn man das Autistische mal so ein bisschen in den Vordergrund nimmt. Aber bei ihm ist im Moment, also zu Hause überwiegt dieses, ich will nicht hyperaktiv sagen, aber dieses
Lebendige.
Ja, sehr gut. Ja, also und zu dem Thema halt maskieren. Beide Kinder fallen nicht in dem Maßen auf, wie sie es zu Hause tun. Also und das ist ja ein ganz typisches Phänomen beim Maskieren. Der Kleine im Kindergarten, wie soll ich das sagen? Kann er sich auf einmal konzentrieren? Ich sage das jetzt mal so salopp. So, ne? Da fällt eine Sache auf, die möchte ich aber jetzt hier nicht nennen. Mein Kind hat gesagt, ich soll das bitte nicht sagen. Ich habe vorher gefragt, aber es gibt halt eine Sache, die auch sehr auffällig ist, die auch in der Schule Schwierigkeiten machen kann, aber jetzt verliere ich gerade den Faden.
Lebendigkeit? Maskieren?
Maskieren. Das ist halt, wie, also in unserer Familie ist das Thema Maskieren ein Riesenthema. So, also der Große, der wirkt vielleicht noch eher noch mal ein bisschen perfektionistisch. Das ist das, was nach außen hin auffällt. Ansonsten sind sie beide sehr hilfsbereit und so weiter. Aber die brechen halt zu Hause komplett aus. So, wir haben ja jetzt seit fast 3 Jahren einen Hund. Das ist schon mal ein gutes Regulationsobjekt. Das holt die beiden schon mal ein bisschen runter. Aber der Größere ist ein guter Schüler. Aber der hat durch dieses Maskieren, der strengt sich in der Schule so dermaßen an, was man alles überhaupt nicht mitkriegt. Und habe ich am Anfang ja erzählt, dass es ihm wieder nicht wirklich gut geht. Bei ihm fällt das noch stärker auf. Und bei dem Kleinen, jetzt Thema Einschulung, da haben wir auch so viele Gespräche schon und alles, weil wir die ganzen Bausteine ja kennen. Das geht mit Anforderungen, also mit auch wieder, da sagt mir jemand was, ich soll es machen. Das ist alles schon, sind alles schon Baustellen, was für ihn nicht so einfach ist, das alles zu bewerkstelligen. Also ich denke gerade wegen Schulassistenz und so, ne? Weil man das auch kommuniziert kriegen muss. Gerade wenn man hochmaskierende Kinder hat, das sind ja auch oft Eltern, die dann Vorwürfe kriegen, so, naja, das ist ein Erziehungsproblem, das ist zu Hause. Und auch
das ist das Dilemma, ja.
Das Klischee, das brauche ich jetzt nicht aufmachen, so, ne, das kennen ja viele, sage ich jetzt mal.
Und es hat auch was mit dem Kontext zu tun. Also es ist ja auch manchmal noch so, dass unsere Kinder in unterschiedlichen Kontexten auch ein anderes Programm abfahren, was noch nicht mal nur das Maskieren ist, sondern dass sie auch denken, das gehört hierher. In die Schule gehört kein Gespräch über meine Gefühle oder so, zum Beispiel. Das merkt man dann manchmal bei der Therapie. Also über bestimmte Dinge konnte unser Kind mit dem Therapeuten sprechen, aber zum Beispiel nicht mit uns. Also so werden auch verschiedene Kontexte aufgemacht durch solche äußeren Rahmenbedingungen, die sich die Kinder geben und womit sie sich die Welt erklären.
Ja. Kommt sicherlich auch noch aufs Alter drauf an. Ne? Nur sind meine 6 und 8. Ne? Ja. Das ist sicherlich nochmal ein ganz großer Faktor, der jetzt auch eine Rolle spielt in dem Alter. Aber ja, würde ich aber so unterstreichen, was du sagst.
Ich würde noch einmal gerne auf die ganz erste Anfangszeit zurückgucken, wie sich das, also mit welchen Vorstellungen, wie es sein wird, Mutter zu sein, bist du an die ganze Sache rangegangen?
Na, Friede, Freude, Eierkuchen. Also meine Vorstellung tatsächlich, also wirklich aus dem Bauch heraus, das Kind kommt auf die Welt, ich liebe es. Es läuft, natürlich es weint, es schreit mal, man kümmert sich, aber es flutscht. Jetzt mal ganz salopp gesagt, so habe ich es mir vorgestellt. Natürlich, wenn ich mein erstes Kind denke, da hat nichts geflutscht. Schon nach der Geburt nicht. Also ich fand bezeichnend. Also ich habe beide Kinder relativ schnell und problemlos gekriegt. Da hatte ich keine Schwierigkeiten. Also die normalen, die man hat bei einer Geburt, Schmerzen und so weiter. Er war auf der Welt und hat nur geschrien. Wirklich nur geschrien, geschrien, geschrien. Also wirklich, er ist mittags zur Welt gekommen, hat dann nach der Geburt, also na gut, direkt als er draußen war, hat er nicht geschrien. Das Komische war aber, ich war total entspannt. Die eine Hebamme, die wurde ein bisschen nervös, aber ich war total entspannt. Für mich war also die Situation in Ordnung. So. Und er hat dann halt ein bisschen später als im Durchschnitt auch angefangen zu schreien. Dann hat er halt geschlafen, irgendwann nach der Geburt, und ab da dann nur geschrien. So, also ich war ja selber kaputt, lag im Bett, hatte ihn im Beistellbett, er hat geschrien, geschrien und geschrien. Ich habe ihn zu mir genommen, war Ruhe. Wieder plump gesagt, so, ne, jetzt um das abzukürzen. Und dann kam irgendwann die Nacht, und dann sagte auch eine, die da auf Station war, also was ich ihnen anbieten konnte, damit sie auch mal zur Ruhe kommen, ich kann ihnen das Kind abnehmen. Ich kann versuchen, es zu beruhigen. Auch wenn es schreit, machen sie sich keine Gedanken, in Anführungsstrichen. Aber dass sie mal wenigstens 1, 2, 3 Stunden Schlaf kriegen nach der Geburt und so weiter. Und sie hat es dann mir genommen. Ich bin auch, glaube ich, sofort eingeschlafen. Und bin dann nach so 3 Stunden wach gewesen, habe dann geklingelt. Sie hat mir mein Kind wiedergebracht und sagte also, sie hätte ja auch 3, 4 Kinder. Also sie ist Hebamme, oder auf Station halt, Wochenstation. Sie weiß schon, sie hat täglich Kinder. Ich sagte, aber es fiel ihr unheimlich schwer, mein Kind zu beruhigen. Das war jetzt mal die letzten 10 Minuten, oder bevor ich geklingelt habe, dass es mal ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Und wenn ich so rückblickend denke, sage ich so, ja, das war ein Schuss. Also jetzt rückblickend kann ich das verstehen, aber wenn du so frisch Mutter wirst, dann denkst du halt, naja, du hast halt ein Kind, was, keine Ahnung, dann wird ja immer gesagt, irgendwie das, die Geburt verarbeiten und keine Ahnung. Ich hatte auch, wie man immer so schön sagt, ja, ein Tragling, hatte mein Kind ja nur auf dem Arm, weil der nur ruhig war, wenn der bei uns war. Wo ich natürlich schon auch mal den Spruch gekriegt habe, ne, du trägst den ja nur auf dem Arm, willst ihn nicht mal irgendwie auch beiseite legen? Und mir fiel es damals nicht so leicht, so selbstbewusst zu sagen, nee, er braucht das. So. Weil man ist ja auch unerfahren beim ersten Kind.
Oder es war einfach die Intuition.
Naja, oder auch einfach der Ruhewillen, weil wenn man gemerkt hat, das Kind ist ruhig, wenn es bei mir ist. Aber na klar, ich habe auch eine Nähe, man weiß ja ein bisschen näher, Mutter, Herz und so weiter. Weil bei meinem Mann ist ja schon auch ruhiger gewesen, aber bei mir noch ruhiger. Und das ist eigentlich heute auch so, immer noch.
Und gerade in der ersten Zeit als junge Eltern hat man ja ganz viel Kontakt zu anderen Eltern oder du jetzt zu anderen Müttern, deren Kinder gerade in demselben Alter sind, so in derselben Entwicklungsstufe. Wann ist dir da bewusst geworden, irgendwas mache ich intuitiv auch anders, als ich das bei anderen Müttern sehe?
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich das immer gedacht. Immer, von Anfang an.
Das habe ich mir nämlich gedacht.
Ja,
weil wieso? Weil du gesagt hast, vor der Diagnose, war vor der Diagnose, nach der Diagnose war alles anders. Ich habe mir gedacht, dass du vorher schon intuitiv einiges angepasst hast, was euch gut getan hat.
Ja, also ich muss sagen, also ich hatte auch ein bisschen Respekt. Also ich wollte immer Kinder, aber ich hatte ein bisschen Respekt, ob ich das schaffe. Ich könnte es nicht benennen, warum. Mhm. So. Ja, spezielle Ängste, die möchte ich jetzt aber hier nicht benennen, so. Und es ist, ich, aus meinem Blickwinkel macht das halt dafür oder damals die erste Zeit halt richtig gut. Also das hätte ich selber von mir gar nicht erwartet. Und weil ich habe dann noch ein paar negative Erfahrungen gemacht. Mein Kind musste nach den ersten 5 Wochen operiert werden, also um das nur mal den Rahmen zu stecken. Er hatte dann später mit einem, er musste auch operiert werden. Er hatte mit der Milch Probleme, also dass er sie nicht vertragen hat. Und ich hatte, mein Magen knurrt, ich hatte die richtige Intuition oder ich wusste, hier stimmt was nicht. Habe mit der Hebamme mehrmals gesprochen. Ich habe es aufgenommen, wie mein Kind sich krümmt und schreit und macht und tut. Und sagt, nee, ist nichts, lalala. Und ich habe es beim Kinderarzt angesprochen. Und da war auch was. Und das ist der Punkt, da war mein Kind vielleicht ein halbes Jahr, irgendwas bis zu 4 Monate, 6 Monate alt. Und da, nee, Quatsch, schon nach den ersten 5 Wochen tatsächlich, als es mit der OP war, da habe ich für mich schon den Klick gehabt, eine Mutter hat immer recht. Also zumindestens, dass etwas nicht rund ist. Also ich konnte es am Anfang auch nicht benennen, ich wusste es nicht. Es gab eine Situation an dem Tag, wo wir halt auch per Notfall dann abends ins Krankenhaus mussten. Ich habe das richtig morgens schon eingeschätzt, habe aber mir nichts beigedacht. Also ich war einfach nur, ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein, aber ich habe es gesehen, habe es registriert, habe gedacht so, ist ja komisch und habe aber normal weitergemacht. So. Und dann hat das Kind den ganzen Tag nicht getrunken und so weiter. Und seitdem ist es so, dass ich für mich weiß, kämpf für dein Kind, also jede Mutter, wenn irgendwas nicht stimmt und dir andere erzählen wollen, nee, du übertreibst, das stimmt nicht, oder, nicht hinhören, so ungefähr, so lange, bis das Gefühl wieder im eigenen Bauch stimmt. Ich konnte es auch nicht benennen, was es ist, aber ich wusste, irgendwas stimmt nicht. So. Und das finde ich halt ganz wichtig, weil es wird Müttern ganz oft abgesprochen, oder wird so getan, naja, da gucken wir mal noch und naja, das ist mal so und dies und das. Und das finde ich halt auch, das ist halt das, was ich auch mit meinem Elternaustausch, ich möchte gerne auch anderen vermitteln, vertraue dir selber, wenn du das Gefühl hast. Und wenn wir jetzt nochmal auf Thema Autismus zurückkommen, vertraue ruhig dir selber, wenn du das Gefühl hast, es ist so auffällig. Mach selber, guck, was gibt es so für Gedanken oder schon für wenn du dich beliest, was kann man machen, was könnte helfen, wenn man zum Beispiel jetzt reizarm anfängt und man merkt, das hilft. Es ist egal, ob du eine Diagnose hast oder nicht, aber dann mach es so. Also vertraue dir, weil das hatte ich nicht am Anfang. Ne?
Wie hast du denn überhaupt das herausgefunden, dass es Autismus sein könnte? Also habt ihr das herausgefunden oder hat euch jemand darauf aufmerksam gemacht?
Wir wurden darauf aufmerksam gemacht. Also wir wollten, weil unser Kind ja schon, sag mal, mit 5 lesen konnte auch und alles und sehr wissbegierig und dies und das. Ich hatte es mir nie getraut zu sagen, wir haben zu Hause drüber gesprochen, ist der hochbegabt, ist der unterfordert, ist der deswegen so auffällig? Und so ging die Geschichte halt los. Wir haben dann, im Kindergarten habe ich das angesprochen, dann sagte die Erzieherin, lass ihn doch mal auf Hochbegabung testen. Da dachte ich so, endlich spricht es mal jemand aus, weil ich möchte nicht so dastehen, als wenn ich, oh, mein Kind ist so toll und schlau. Und so fing die Geschichte an. Wir haben dann einen Stärken-Schwächen-Test, hieß das damals. Also da wurde gesagt, wir machen hier keine Diagnostik, aber wir gucken mal, wo die Stärken-Schwächen liegen. So, und da ist er sehr herausgestochen mit dem IQ, wo man halt auch sagt, das geht in den hochbegabten Bereich. Und daraufhin habe ich mich beim Hochbegabtenverein angemeldet, weil ich mir Unterstützung oder Ideen, Impulse erhofft hatte. So, und da war das erforderlich, dass du die Diagnostik mitschickst. Und dann habe ich einen sehr wohlwollenden Text, eine sehr wohlwollende E-Mail zurückbekommen, wo man mich vorsichtig darauf hinweisen wollte, hier ist was auffällig. Ne? Also ich fand das wirklich, ich habe auch telefoniert mit der Person und ich bin ja heute dankbar, weil das hat unseren Weg extrem abgekürzt. Und sie hat auch gesagt, ich kann mir keine Diagnosen anmaßen oder sowas und hat aber von ihren eigenen Kindern erzählt und dies und das und so weiter. Also und im ersten Moment war es ein Schock, weil ich so dachte, wir haben mit sowas nichts zu tun. Das war mein Denken damals.
Ja, und wahrscheinlich standen die Fähigkeiten im Vordergrund, ne?
Ja, genau. Das heißt ja eigentlich gleich, oh Gott, Defizit. Also, ne? Und und so kamen wir dann. Wurde uns entsprechend auch eine Stelle empfohlen, wo wir dann hingehen können, weil das da sehr ausführlich gemacht wird. Da wurde dann auch, da gehört dann ja noch ein IQ-Test hinzu und das hat das Ganze auch nochmal bestätigt. Es ist zwar keine Hochbegabung, aber sehr nah dran, geht sehr danach hin. Und so war unser Weg. So, und die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, hat mir natürlich einen enormen Schreck eingejagt damals. Aber heute ist es so, dass ich so denke, Gott sei Dank hatten wir so eine Person. Weil wenn ich so mitkriege links und rechts, was Eltern für Schleifen gehen oder gesagt wird, oh, sie wollen ja nur eine Diagnose. Also das ist ja, also ich finde, das ist ein Feld, das ist haaresträubend. Ich möchte die Diagnostiker damit nicht abwerten, um Gottes Willen. Ne? So, aber es ist einfach so ein Durcheinander und ich merke das selber, das verunsichert auch mich immer wieder. Weil man hat ja dann die nächsten Schritte, wenn ich zum Beispiel vorhin Schulassistenz gesagt habe, man muss an Behörden ran, Mensch möchte Eingliederungshilfe und so weiter. Und dann stolperst du über Dinge, weil gesagt wird, nö, weil, nee, ihr Kind ist nicht so, das glauben wir ihnen nicht. Also es wird nicht wörtlich gesagt, aber du kriegst ja Ablehnung. Und ich nenne da auch keine Namen und gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein, aber auch im speziellen in unserem Fall hast du dann mit Problemen zu kämpfen, weil Diagnostiken in Frage gestellt werden. So, und das ist enorm verunsichert, kann niemand gebrauchen, vor allen Dingen Eltern, die wirklich ihr Kind jeden Tag erleben und auch wirklich sagen, keiner will eine Diagnose haben, keiner sagt so, jetzt gehen wir mal zur Diagnostik, weil wir das und das haben wollen, so, weil wir haben keinen Bock auf Erziehung, wir sind unfähig, wir wollen jetzt eine Diagnose, macht doch keiner. Also wenn, dann sind das doch Eltern, die meisten kämpfen darum, dass sie Unterstützung für ihr Kind kriegen.
Ja, also ich bin noch mal ein bisschen dran hängen geblieben in dem, mit sowas hatten wir ja nichts zu tun oder daran hatten wir nicht gedacht oder wie hast du es ausgedrückt, das hätten wir ja nicht in Erwägung, ich weiß nicht mehr. Aber immer wieder auch, dass die Diagnostik, wie du ja sagst, man holt sich die ja nicht aus Jux und Dollerei, ne? Aber schon vielleicht auch aus Fragen der Entlastung, nicht weil man keinen Bock hat zu erziehen, aber wenn dann so Dinge oder Gedanken da sind wie mit sowas, ne, hatten wir ja nichts zu tun, also man distanziert sich davon. Oder ich höre das auch in anderen Umfeldern, ne, dass dann manche sagen, ja, hoffentlich hat der nicht das auch noch so, ne? Und ich sage, wieso, was wäre daran so schlimm? Naja, dann gibt es ja wieder Haufen Probleme, weil das Ding, wir werden immer vor Probleme gestellt. Und auch, weil es manchmal ein Stigma darstellt, immer noch, ne? Was heißt manchmal? Es stellt nach wie vor ein Stigma dar. Weil es ja auch immer so eine Gratwanderung ist zwischen dieser Pathologisierung, ne, von Verhaltensweisen und dem Verstehen wollen von Verhaltensweisen und damit umgehen können. Und dann eben von dem Stigma wegzukommen, zu sagen, es ist in Ordnung, wenn es sowas ist, ne, in Anführungsstrichen, weil es gehört zur großen, bunten Welt dazu. Und sich da so ein bisschen auch dann entsprechend der Ausprägung, die Kinder jeweils mitbringen, die vielleicht manchmal auch pathogene Werte haben können, ne? So wie das ja auch Thebert von Elst betont. Das hat so ein weites Spektrum von, es gibt Leute, die haben die Diagnose, die haben jetzt keinen Leidensdruck oder keinen Unterstützungsbedarf. Für die ist die Diagnose vielleicht nur relevant, um so ein Aha-Ding zu kriegen von, ach so, es erklärt sich meine Biografie. Und für andere ist es wichtig, um bestimmte Unterstützung zu bekommen. Weil die ja nun mal nötig ist in einer Welt, die nicht davon ausgeht, dass sie ein bisschen vielschichtiger ist, ne, in Sachen neuronaler Verarbeitungsstrategien und so weiter.
Mir kam da ein Gedanke, das eine, also es ist ja so eher, dass man, ich finde auch, ich vermeide bewusst Störung zu sagen. Mhm. Ich mag das nicht, so, weil niemand ist gestört so im Autismus-Spektrum. Es ist ja in der Regel, wie man immer so schön sagt, und es ist auch so, es ist ja das Drumherum, dieses so System, wie man immer so schön sagt. Es ist ja mein Sohn zum Beispiel, der würde nicht so auffallen, wenn er ein anderes Setting, also er fällt ja nicht in der Schule auf, aber er würde zu Hause nicht diesen ganzen Ballast haben, wenn er ein anderes Setting in der Schule hätte. Ich kann es aber nicht ändern. Ich kann dieses Setting nicht ändern. Ich kann natürlich über Nachteilsausgleich und so weiter und diese ganzen Unterstützung, aber auch das kostet alles Kraft als Eltern, Energie, und um das auch alles für sein Kind einzustehen. So, und ich hatte noch einen zweiten Gedanken, vielleicht fällt er mir aber wieder ein.
Was können denn Eltern autistischer Kinder, mal ganz provokant gefragt, was andere Eltern nicht können?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Ja, das ist ja auch wieder eine Unterstellung. Ich weiß das ja nicht, aber vielleicht feinfühliger auf die, nicht auf die Bedürfnisse achten, aber eher vielleicht zu erkennen, also jetzt an einem Beispiel halt wirklich kleine Nuancen zu erkennen, jetzt ist es zu viel, was andere gar nicht vielleicht wahrnehmen, wenn man jetzt so wieder schön von neurotypisch spricht, so was neurotypische Menschen gar nicht wahrnehmen oder gar nicht in Zusammenhang bringen, dass eine bestimmte Situation einen Stress auslösen kann.
Also, hast du da ein Beispiel?
Naja, ich hätte jetzt mich als Beispiel, aber so wie wir jetzt gerade sitzen, wie wir vorhin angefangen haben, wenn wir jetzt die ganze Zeit die Jalousie hinter dir, wenn wir die jetzt aufgehabt hätten, dann würde ich jetzt hier jetzt schon mit wirklich übelsten Kopfschmerzen sitzen. Und das nimmt mir jetzt ganz viel Stress, dass es zu ist. So, und bei einem Kind denke ich zum Beispiel, meine Kinder sind da nicht so betroffen. Also ich beobachte das und frage halt immer wieder. Das ist aber etwas, was bei einem Kind schon wieder zu Unruhe führen kann, zu, keine Ahnung, Stress und so weiter, dass ich aber das auch erkenne, dass ich nicht einfach nur sehe, mein Kind ist gerade gestresst, sondern dass ich vielleicht die Umgebung auch schon gescannt habe und weiß, ah, das könnte vielleicht das sein. Ich sag zu meinem Mann öfters immer, ich bin eigentlich bei meinen Kindern immer so ein bisschen so, versuche einen Schritt voraus zu sein. Also, wenn wir in bestimmten Situationen sind, meineswegen zum Beispiel im Urlaub, unvorhergesehene Situation, wir gehen auf einen Marktplatz, da ist es voll, da weiß ich sofort, schon aus meiner eigenen Erfahrung aus, das wird zu viel jetzt. Wir gehen mal lieber außen rum. So. Und so muss ich für meine Kinder ja immer einen Schritt weiter mitdenken und schon mal ungefähr, weiß nicht, ob ich sagen würde, abscannen, aber im Blick haben, ob die Situation jetzt gut für sie ist oder nicht. Jedenfalls so lange, wo sie so klein sind. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist.
Also das ist ja diese Aufmerksamkeit für Details oder wo du irgendwie Druck rausnehmen kannst, bezieht sich ja auf das komplette Miteinandersein.
Ja, das stimmt. Ja.
Wir haben uns für heute vorgenommen, ja nicht nur über die herausfordernden Situationen bei uns im Alltag zu sprechen, sondern auch darüber, was uns Eltern hilft, dass wir uns selbst nicht verlieren. Ne? Also dass wir da irgendwie heile durchkommen, dass wir resilient sind. Marco, kannst du vielleicht mal versuchen, das in Worte zu fassen, was dieser Begriff Resilienz eigentlich genau meint?
Ich würde es ja nennen, die Fähigkeit, aus einschneidenden Ereignissen relativ unbeschadet herauszukommen, durchzukommen. Und so in den Deeskalationsseminaren versuche ich ja das dann auch mal ein bisschen darauf zu beziehen, dass wir jederzeit versuchen sollten, dürften, unsere innere Balance, so nenne ich das dann, ne, wiederherzustellen oder überhaupt intakt zu halten oder dahin zu kommen. Ne? Was ist das dann wieder? Ne? Ist die innere Balance schon die Resilienz? Also ich glaube, Resilienz an sich besagt erstmal relativ unbeschadet aus kritischen Situationen hervorzukommen. Ne? Weil das sagt man ja auch in der, im Zusammenhang von traumatischen Erlebnissen. Ein traumatisches Erlebnis muss nicht zwangsläufig zu Folgestörungen führen. Im Sinne von, da bleibt was hängen und man bildet dann posttraumatische Belastungsstörungen aus und andere Erscheinungen.
Und ist für künftige Situationen, die herausfordernd sind, vielleicht noch verletzlicher
als vorher. Dann ist man vulnerabler und verletzlicher, ja. Genau.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir an unserer Erhaltung der inneren Balance arbeiten, kommen wir dann schon ein Stück weit auch mehr zu mehr Resilienz. Ich bin immer noch nicht ganz klar, ob man das synonym nennen kann. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Diese innere Balance, die ich mal nenne, oder die Verwaltung meiner inneren Kräfte, ne, die innere Energie, weil ich trenne ja in diesen Deeskalationsseminaren immer der Verwaltung zwischen der Verwaltung der inneren und der äußeren Kräfte. Die inneren sind also meine psychischen Kräfte, meine, ja, vielleicht auch Resilienzkräfte, aber auch der Erhaltung der inneren Balance, und die äußeren Kräfte sind meine physischen Kräfte, ne? Wenn ich denn wirklich körperlich einschreiten muss, um Menschen von verletzenden Verhaltensweisen abzuhalten, dass ich da eben auch über meine Grenzen Bescheid weiß und nicht darüber hinausgehe.
Ich finde auch das Wort Resilienz, das klingt halt auch immer, Komisch. Also es ist, man kann es nicht richtig greifen. Ich hatte auch versucht, mal vorher zu lesen, was Resilienz bedeutet, weil man denkt immer, man versteht das. Was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist ja, dass man sich, man könnte jetzt sagen, auf traumatische Veränderungen oder belastende Situationen, dass man seine Einstellung auch dazu verändern kann, ne? Dass man sich anpassen kann auf Situationen und dass man dadurch ja auch stärker wird.
Was uns nicht umhaut, macht uns nur stärker. Das ist so ein Leitspruch der früheren Generation dazu.
Also ich glaube, ne, diese Anpassung oder dieses seine Haltung dazu zu verändern, kann schon ein Teil dazu sein. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Lösungsorientierung nach vorne vielleicht?
Nee, das meine ich damit gar nicht.
Eigentlich ist es ja so, wenn du permanent in einer schwierigen Situation, also so ausgesetzt bist, so stelle ich mir das vor, dass du kannst ja daran zugrunde gehen, sage ich jetzt mal, oder du schaffst es, mit der Situation umzugehen. Also mir fällt jetzt was ein, zum Beispiel wie Krieg oder sowas, ne? Das ist ja nur wirklich brutal schlimm. Und es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man daran zerbricht, logischerweise. Mhm. Aber es gibt ja trotzdem Menschen, die bewundert man, wie mit welcher Stärke die aus solchen Situationen rausgehen. Und da spricht man dann auch von Resilienz. Aber ich finde, wie gesagt, ich mag dieses Wort Resilienz eigentlich nicht, weil das irgendwie. Ich finde Resilienz, wenn man jetzt sagt, so, Eltern, so, das könnt ihr machen, damit ihr resilienter werdet. So, das klingt so nach so einem Schema, als wenn man wenn man das verstanden hat, dann kannst du das. Aber das ist ja so nicht.
Jetzt fällt mir jetzt gerade auch nochmal ein, um vielleicht den Faden hoffentlich beizubehalten und das kürzer zusammenzufassen. Also Resilienz meint die Widerstandsfähigkeit gegen belastende Situationen. Ne? So, Punkt. Das ist das eine. Und das, was du meinst, mit dem die Haltung dazu ändern, ich glaube, das meint die Akzeptanz, bestimmte Situationen, die erstmal nicht abänderlich sind, veränderbar sind, erstmal anzunehmen, weil das macht es mir dann leichter, auch in meiner Balance zu bleiben und vielleicht sogar auch zu einer Resilienz oder Widerstandsfähigkeit zu finden. Und das ist es, glaube ich, wenn ich Dinge annehme, die nicht änderbar sind, dann verwende ich nicht so viel Energie darauf, dagegen anzuarbeiten.
Zwei Hinweise. Der erste, dein Magen hat geknurrt. Wir haben hier Schokolinsen stehen. Möchtest du dich bedienen?
Der knurrt die ganze Zeit.
Möchtest du?
Ich hab mich schon gefragt, ob man das hört.
Guck mal, das macht man hier so eine Schublade auf, das auch gebastelt. Es hakelt etwas. Ich schieb. So. Ja, genau, nimm dir. Ich habe auch hier frisch Staub geputzt.
Lasst es euch schmecken.
Entschuldigung, dass ich euch hier was vorkehre. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ende kauen. Aber ich will auch gerade was sagen. Möchtest du auch, Marco?
Lieber zu Ende, bevor
ja.
Sorry.
Wir sind ja nicht beim Snack-Podcast, ne?
Nee, in unserem Podcast-Design. Orange und mit Mikrofon und M's drauf für Marco und Mirjam. Ich habe nämlich, bevor meine lange Bücherreihe hinter dir, um ganz viele Bücher zu Autismus erweitert wurde, stand da ganz früh dieses eine Buch, das ist blau, und ich zeige drauf das Resilienzbuch. Ja, kannst du das mal eben rausziehen? Ich will da mal spontan reingucken. Danke. Ich bin einfach gerade neugierig.
Ob es da eine Definition gibt?
Ja, nee, aber weil das so ein frühes Buch war und es hat mir unheimlich geholfen. Und zwar handelt es sich um das Buch Das Resilienzbuch, wie Eltern ihre Kinder fürs Leben stärken, von Robert Brooks und Sam Goldstein. Ich guck mal kurz, von wann das ist. Sagt dir der Name
das? Das klingt so nach Handbuch, so ein bisschen in dem Sinne. Das gibt ein Patentrezept, wie man zur Resilienz kommt. Und
ja, aber ich habe das als sehr hilfreich empfunden.
Ja, ja, klar.
Ist schon älter, aus dem Jahr 2001.
Ich würde nur sagen, ich würde so Patente, Handbücher immer mit Vorsicht genießen und dann immer als Inspirationsquelle nehmen. Und wenn es für dich eine gute Inspirationsquelle war, dann war es ja tatsächlich hilfreich.
Es ist ein dicker Schinken, es ist kein so typisches Ratgeberbuch mit ganz umfangreicher Quellenliste. Und hinten drauf auf dem Klappentext steht, was Eltern und Erzieher auszeichnet, die ihren Kindern Resilienz vermitteln können. Darum geht es ja wohl auch, den Kindern Resilienz vermitteln. Ich zeige einfach nur mal die Liste, um dieses Thema vielleicht abzuschließen. Empathisch sein, richtig kommunizieren, die Kinder akzeptieren, ne, da haben wir sie, die Akzeptanz, negative Lebensskripte ändern, Kompetenzen der Kinder fördern, Kindern helfen, Verantwortung übernehmen und Probleme lösen zu lernen. Den will ich mal ganz kurz aufgreifen. Genau das muss mein Kind irgendwie ja fürs Leben lernen, wie es damit umgeht. Wie gehst du mit dieser mit diesem Bedürfnis, das du so als Mutter hast, um? Du hast gerade den Kopf geschüttelt.
Jetzt mal ganz kurz, was meinst du mit Bedürfnis nochmal genau?
Also mit dieser Haltung als Mutter, ich habe als Mutter intuitiv nach solchen herausfordernden Situationen gedacht, das müssen wir irgendwie besser hinbekommen oder da müssen wir gemeinsam irgendwas draus lernen, denn ich habe als Mutter die Aufgabe, mein Kind fürs Leben stark zu machen, dass es in solchen Situationen sich vielleicht auch selbst helfen kann.
Mhm. Ich finde das Wort müssen nicht gut.
Ja.
Also,
Habe ich auch mal gestrichen aus meinem Wortschatz.
Auch ich tappe in diese Falle ab und zu, aber mein Kind muss nicht aufs Leben in dem Sinne vorbereitet werden, im Sinne von, das muss es können und das muss es und das braucht es. Weil das ist dann wieder so dieses, ist das mein Spruch? Also ist das das, was ich wirklich, kann ja sein, dass es mein Erziehungsstil ist und ich das wirklich so meine und auch möchte. Oder ist es eher so, dass, das habe ich so mitgekriegt, also bin ich so geprägt worden, sind das innere Bilder, die ich übernommen habe, setze ich mich vielleicht unter Druck, weil das Kind manche Dinge nicht kann und es muss es können fürs Leben. Also ich versuche mir da mittlerweile wirklich den Druck rauszunehmen und auch meinen Kindern, zum Beispiel jetzt die Schule. Also ich würde mal behaupten, ich bin so ähnlich wie mein größerer Sohn gewesen. Also ich muss dazu sagen, Grundschule war für mich noch ein Spaziergang. Grundschule war für mich keine große Herausforderung, hat mir Spaß gemacht, alles super. Meine großen Herausforderungen kamen dann auf der weiterführenden Schule. Also da, ich sage immer, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren.
Mhm.
Also mit dem Müssen. Mhm. Ich habe meinem Sohn gerade gestern gesagt oder heute Morgen, die Grundschule, also du später, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, also ich sag so, wenn ihr eine 3 habt, eine 4, die Noten, man kann über alles sprechen. Es ist erstmal nicht das Wichtigste, weil ich habe das früher auch alles so bitter, bitter ernst genommen. Es gibt heutzutage verschiedene Bildungswege. Es gibt, also so rede ich nicht mit meinem Kind, aber kindgerecht halt, ne? Sage ich ihm auch, dann machst du Realschule. Mein großer Sohn möchte Astronaut werden. Und das möchte er auch immer noch. So, und für einen Astronaut braucht er Abitur. Wenn ich mir aber im Moment angucke, wie es ihm geht in der Schule, denke ich mir so, das passt noch nicht ganz zusammen, das Ziel mit den Anforderungen, die er gerade fühlt. So, und dann denke ich mir, er muss in so eine Art Selbstbestimmung kommen. Das heißt, wir müssen ihn, ich sage mal in Anführungsstrichen, zügig durch die Grundschule kriegen. Also er muss natürlich auch, bis hier ist es ja anders, bis zur 4., also nächstes Jahr wechselt er die Schule. Und dann müssen wir ja schon das erste Mal gucken, auf welchen Schultyp geht er dann. So, und da haben wir eine Schule im Blick, wo er Realschule machen kann oder Abitur. Er kann sich währenddessen entscheiden, ob er es machen möchte oder nicht. Ich möchte ihn relativ zügig in dieses Gefühl kommen lassen, dass er das Gefühl hat, er kann selbst mitgestalten, mitwirken, weil, und dann hat er vielleicht auch eher den Ansporn. Also ich versuche meinen Kindern nicht mehr, so wie ich groß geworden bin, das muss man aber und dies und das. Weil das ist so, das erzeugt Druck, wenn es eigentlich auch andere Wege gibt. So, und zum Beispiel, ich studiere ja jetzt auch soziale Arbeit mit, schon ein paar Jahre länger, aber ich bin jetzt Anfang 40. Es steht, wenn man es will, einem auch später noch der Weg offen. Man kann Abitur nachholen, man kann Schulabschlüsse nachholen, man kann später ein Studium anfangen und ich versuche das meinen Kindern auch zu sagen. Natürlich ist es aber in der Realität auch so, wenn mein Kind jetzt nur 5 nach Hause bringen würde, würde ich natürlich auch ein bisschen nervös werden. Logisch. Aber ich würde mir trotzdem immer versuchen zu sagen, ich habe Stand jetzt so, wie ich sie sehe, meine Kinder, die wollen ja. Also wenn sie Schwierigkeiten bekommen und nicht weiterkommen, dann liegt das an Gründen, die man rausfinden muss. Aber ansonsten dieses, ich muss sie aufs Leben vorbereiten, würde ich für mich nicht so über, also nicht so, wie du den Satz am Anfang gesagt hast. Natürlich mache ich mir als Mutter auch vielleicht mal Sorgen oder Gedanken, oh Gott, wenn er das nicht kann. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was kommt. Wir gehen auch davon aus, dass sie selbstständig werden, dass sie mal eine eigene Wohnung beziehen, dass sie PartnerInnen haben. Ich weiß es ja aber nicht. Also vielleicht brauchen sie doch mehr Unterstützung, vielleicht leben sie länger zu Hause. Es ist alles nicht untypisch, deswegen, ich versuche da den Druck eigentlich rauszunehmen, auch mir gegenüber.
Wie nimmst du denn bei dir selber den Druck raus, wenn du die Möglichkeit dazu hast jetzt? Also deine Kinder sind jetzt älter, sie sind dann in der Betreuung oder in der Schule. Was machst du als erstes, wenn du Zeit hast für dich?
Relaxen. Das wäre so die erste Antwort. Nein, aber
kriegst du das hin?
Ja, weil ich ganz viel Ruhe auch brauche und dieses Alleine sein. Und ich habe ja einen Alltag, der sehr voll ist. Also jetzt mit Geräuschen, mit Bewegung, mit vier Leuten. Und ich konnte das, glaube ich, aber auch schon früher. Ich kann mich auch einfach auf die Couch legen, an der Decke starren, sage ich jetzt mal blöd. So. Aber natürlich habe ich jetzt gerade, während du die Frage so formuliert hast, wie nimmst du dir Druck raus, habe ich gedacht, naja, also wirklich ein ganz großer wesentlicher Faktor ist halt auch der Partner. Also in meinem speziellen Fall, jetzt kommt eine Lobhudelei. Nee, aber Kommunikation zwischen den Partnern ist unheimlich wichtig. Also wir reden ganz viel und auch ich hatte am Anfang natürlich auch noch nicht das Selbstbewusstsein, aber dass man auch den Mut hat zu sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich brauche deine Hilfe, dass man sich gegenseitig auch Kritik nennen kann. Gerade in dem Setting, wenn wir jetzt über autistische Kinder sprechen, wo man sehr herausfordernden Alltag hat. Und bei uns, es kostete mich auch ein bisschen Mut und auch mein Mann, glaube ich, auch noch ein Stückchen mehr, weil der auch noch ganz andere Rollenbilder so oder Prägungen im Kopf hat, wie ich das immer nenne. Wir haben uns das jetzt so zurechtgebaut, dass es für uns als Familie funktioniert. Man kann eigentlich jetzt wieder sagen, wir sind in einem alten Rollenmuster. Ich bin jetzt zu Hause, er geht arbeiten. Wir sind Gott sei Dank in der Situation, dass wir das finanziell auch alles so leisten können. Ich bilde mich weiter fort halt nebenbei. Auch das muss ja bezahlt werden, sage ich mal. Und dass man da auch keine gefühlte Abhängigkeit hat. Also ich fühle mich nicht abhängig von meinem Mann in dem Sinne. Also ich finde, es setzt halt auch eine Beziehungskompetenz irgendwie voraus zwischen den Erwachsenen. Und sprechen ist halt wichtig. Und auch ehrlich sprechen. Und auch ehrlich über die Gefühle sprechen können. So, und das ist das, was mir natürlich Druck rausnimmt. Weil ich sagen kann, wie es mir geht. Wir können Dinge ansprechen, dass es offensichtlich mit den Kindern gerade schwierig ist oder so. Oder dass ich halt eine Phase lang halt dann, weil ich dann nicht arbeite, auch dafür da bin, dass der Große zum Beispiel jetzt öfters zu Hause ist. Dass ich es auffange. Dafür kriege ich aber keinen Druck, so, du musst jetzt aber mal Geld verdienen, so. Also das ist halt so ein Miteinander, ne? Und ich glaube, dass das schon auch ein großes Thema ist in anderen Familien, dass das nicht überall so gegeben ist. Und was mir auch einfällt, es sind auch Alleinerziehende, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also an Herausforderungen.
Wobei ergänzt ihr euch denn besonders gut, gerade dadurch, dass ihr nicht beide autistisch seid?
Für meinen Mann sind viele Sachen nicht so anstrengend wie für mich. Er braucht dann nicht so vorher so einen Plan. So, also für mich ist ja der Alltag, also die Kinder sind zum Beispiel bei der Therapie, ein Kind ist bei der Feuerwehr, das andere Kind ist bei der Astro-Gruppe und das muss nach Bremen gefahren werden und. Wenn ich das jede Woche so leisten müsste regelmäßig, ist mir das zu viel. Das ist aber meinem Mann nicht zu viel und er nimmt mir die Dinge ab, die ich nicht so gut kann. Und umgekehrt haben wir dann so ein mal drüber gesprochen, mal unausgesprochen, so ein, nicht eine Abmachung, aber er sieht halt auch einfach gerade, dass ich da nicht voll rumliege, sondern einfach kaputt bin. Er weiß es, weil ich am Vormittag ja im Podcast gesprochen habe, dann nach Hause komme und müde bin, weil ich mit dem Auto nach Bremen gefahren bin, einen Parkplatz suchen musste. Weiß er aber auch, wenn ich nachmittags zu Hause bin und liegt dann auf der Couch und mich erholen muss, kaputt bin, dann macht er mir keinen Vorwurf, sondern sagt, okay, ich mache jetzt die Küche, stört dich das, wenn ich den Geschirrspüler mache, ist es laut, geht mit den Kindern hoch. Also, aber dafür musste ich vorher, oder klingt ja, muss es ja auch wieder, aber ihm auch erklären, das ist mir zu viel. So ist die Situation. Wir hatten im Urlaub mal eine Situation. Du musst dann uns rausholen aus der Situation. Ich kann das in dem Moment nicht und das muss ich ihm dann erklären. Und er nimmt sich dem an und nimmt es dann aber auch nicht persönlich. Außer wenn ich ihn anschreie, weil ich selber überfordert bin in dem Moment. In einer akuten Situation.
Und was macht ihr dann, wenn das mal passiert?
Dann werde ich sehr laut. Auch ziemlich mit Druck, glaube ich. Ja, wir unterhalten uns halt ziemlich viel und lange dann. Und aber Auch wenn das jetzt so ein bisschen Schmonzette klingt, aber wir lieben uns halt. Und das wird auch am Ende nach solchen Streitgesprächen auch immer deutlich. Also es ist, wir gehen nie, also es ist, wir haben eine sehr wertschätzende Beziehung. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Und das macht es ja dann auch tragfähig, ne?
Ja.
Also auch wenn es dann mal zu schwierigeren Situationen kommt, ne?
So, ja. Natürlich streiten wir uns auch. Natürlich haue ich manchmal Sachen an den Kopf, so. Aber wir nehmen uns das nicht übel.
Was sind denn so kleine alltägliche Highlights, über die du dich freust, die du bemerkst?
Die Frage ist ein bisschen zu allgemein. Auf was beziehst du, also was hast du im Hinterkopf, was meinst du?
Ich denke an so Momente, wo du hast gesagt, du möchtest gerne deinen Kindern beibringen, dass sie selbstbestimmt handeln. Wenn du so merkst, oh, da hat mein Kind jetzt eine Entscheidung für sich getroffen und hat auf sich geachtet.
Also das Erste, was mir durch den Kopf schießt, ist, dass ich das unheimlich gut finde, dass meine Kinder mir auch ihre Meinung mal gegen den Kopf knallen. Also das habe ich früher nicht, also es muss nicht knallen sein, aber dass sie einfach sich auch trauen zu sagen, Mama, nee, das finde ich blöd, was du machst oder sowas. Das ist natürlich aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil ich den Mut nicht hatte. Ich habe meinen Mund so gut wie nie aufgemacht. Ja, und dass man zum Beispiel bei dem Kleinen sieht, der jetzt wirklich erst so das letzte Jahr so langsam aus sich rauskommt, dass er sich auch mal traut, alleine irgendwo hinzugehen. Also wir haben eine Straße, wo ganz viele Kinder sind. Da kann man einfach rausgehen und dann können die da auch spielen, auch ohne, dass wir dabei sind. Und das macht er jetzt auch immer mehr. So, und obwohl er eigentlich wirklich so einer immer war, dass man ganz lange immer auch zu jedem einzelnen Spieltreffen mit musste, er sich quasi erstmal versteckt hat und so weiter. Ja, das ist jetzt erstmal das, was mir dazu jetzt einfällt, die beiden Sachen.
Lass uns einfach zum Schluss jetzt mal uns gegenseitig kräftig auf unsere Eltern Schultern klopfen, was wir dafür einen Job machen. Ich glaube, das haben wir uns mal verdient. Was meinst du, um den Blick mal so ein bisschen gesellschaftlich zu weiten, was hat die Gesellschaft eigentlich davon, dass wir Eltern das alles wuppen?
Naja, wenn man sich anguckt, was jetzt gerade so los ist, es ist eigentlich nichts Positives, aber diese ganze Unterstützung verlagert sich halt ins Elternhaus. Also alles, was man mehr als Unterstützung eigentlich in Schulen, im Kindergarten bräuchte, fangen wir halt zu Hause ab. Also da hat aber nichts die Gesellschaft. Naja, sie hat insofern was davon, dass sie die Arbeit nicht hat. Aber also, mir fällt da jetzt erstmal nichts Positives als ersten Gedanken ein. Weil ist ja schön, dass ich diesen Job mache und dass ich das gut mache, aber sehen tut's ja keiner. Und ich habe ja eher damit zu kämpfen, verstanden zu werden. So. Mhm. Und also so, ich habe da gerade keinen positiven Gedanken so richtig dazu. Mhm. Weil die Gesellschaft, was hat sie davon? Ich würde eher, wenn die Frage in die Richtung gegangen wäre, so von autistischen Menschen, neurodivergenten Menschen, die Frage kann man leichter beantworten, finde ich, ne? Wegen der Vielfalt und so weiter, unterschiedliche Blickwinkel. Aber
dann erweiter sie doch gern in die Richtung.
Mir fällt, das ist kein Zitat, aber so eine Sichtweise ein von einer Person, die ich gar nicht schlecht fand. Ich sag mal so, neurodivergente Kinder, egal ob autistisch, ADHS oder so weiter, sind oder können Kinder sein, die sehr auffallen im Unterricht geschehen, im Kindergarten, dass das eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das so zitieren darf, aber ich fand diese Bezeichnung so gut, dass sie so ein Seismograph auch sind, immer für so ein Gruppengeschehen. So. Also wenn so eine Gruppe von Kindern ist und das ein Kind, was unruhig wird, dann heißt das für mich als Person, die Kinder gerade betreut oder als Lehrkraft, dass noch nicht alle Bedürfnisse oder noch nicht befriedigt sind oder dass halt, dass ein Kind, was gerade nicht ruhig sitzen kann, heißt dann auch irgendwie, ah, okay, das ist schon mal, das zeigt mir an, ich muss ein bisschen was verändern, damit die Gruppe wieder, harmonisch ist jetzt auch wieder das falsche Wort, aber es ist so ein auch spezieller Blickwinkel.
Mhm. Aber der Gedanke mit dem Seismograph, wofür braucht man nochmal Seismographen? Das war doch für Erdbebenerkennung.
Ja, das zeigt dann so die Schwankungen an oder wenn das dann immer...
Aufzeichnungen,
ja. Und es gibt bestimmte, ich meine, es sind auch bestimmte Tiere, die ganz früh spüren, wenn da was droht, wenn ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch androht, die verlassen dann die gefährlichen Zonen. Daran habe ich gerade gedacht, ne? Also dass dann vielleicht unsere Kinder, gerade wegen ihrer Empfindlichkeit, den in so einer Gruppe vermitteln können, irgendwas stimmt hier
ja,
gerade
genau
nicht.
So, darauf ja. wollte ich hinaus, so ein ja. bisschen in die Richtung. So.
Ja, fällt dir noch ein, von wem das war? Also natürlich
ja,
darfst du
weiß,
es hier zitieren.
Ja, das ist Saskia Nichtja, die finde ich sehr, sehr gut.
Ja, ja.
Die ja den Podcast kann man auch sehr empfehlen. Also werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, Ein Kopf voll Gold.
Ja, genau.
Sehr praxisorientiert ist und sehr ehrlich und authentisch, ja. Kann ich euch auch empfehlen. Aber hört uns bitte trotzdem auch weiter.
Hört uns gern parallel.
Genau.
Ich tue das auch.
Gut, dann machen wir mal für heute klar auf Richtung Ziellinie zusammen. War ein sehr schönes Gespräch mit dir. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel Kraft investiert hast. Ich hoffe, es wartet ein gemütliches Sofa zu Hause auf dich. Ich wollte noch mal euch darauf aufmerksam machen, wenn ihr mehr von Christine hören wollt, dann folgt ihr doch auf LinkedIn. Da bist du ziemlich aktiv.
Ja.
Und schaut euch ihre Webseite mal an, neuroherz.de. Und wenn ihr selbst eure Erfahrungen mit dem Thema, das wir heute hatten, also Eltern im Stress, Eltern vor Herausforderungen im Familienalltag und wie sie damit gut klarkommen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Oder ein anderes Thema vorschlagen, freuen wir uns auch an hallo@spektakulär.de. Macht's gut für diesen Monat. Wir hören uns dann wieder in einem. Danke für heute.
Danke.
Ja, tschüss. Danke.
Tschüss.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Miriam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.